Am nächsten Tag strengten alle bisher im Bundestag vertretenen Parteien ein Wahlprüfungsverfahren an. Der Wahlprüfungsausschuss, dessen mündliche Verhandlungen wie vorgeschrieben öffentlich stattfanden, stand im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit, wie schon lange kein Ereignis in Deutschland mehr. Entsprechend bemühten sich Politiker aller Couleur, auf dieser Bühne in Erscheinung zu treten. Das Wahlergebnis weicht krass von allem ab, was zu erwarten war, wiederholte ein Parteivorsitzender das, was er schon am Wahlabend gesagt hatte, vor jeder Kamera, die auf ihn gerichtet wurde. Da kann etwas nicht stimmen, und das muss mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats untersucht werden. Die erste Amtshandlung des Wahlprüfungsausschusses nach seiner Konstituierung war, eine technische Überprüfung der verwendeten Wahlgeräte anzuordnen und Gutachten darüber anzufordern, inwieweit sie die Normen und geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllten oder eben nicht. Die Ergebnisse waren durchweg nicht dazu angetan, die Zweifler zufriedenzustellen. Die Geräte entsprachen der Bauartzulassung gemäß Bundeswahlgeräteverordnung, waren also, wie vorgeschrieben, baugleich mit dem ordnungsgemäß durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt geprüften Modellgerät, auf das sich die Zulassung bezog. Die Überprüfung, deren Kosten übrigens die Besitzer der Geräte zu tragen hatten, die jeweiligen Gemeinden also, die sie erworben und zum Einsatz gebracht hatten, ergab darüber hinaus, dass auch die Software in den EPROMs absolut identisch war mit der vom Hersteller ausgelieferten Version. Mit anderen Worten, es waren keine Unregelmäßigkeiten feststellbar. »Das kann nicht sein«, entfuhr es einem Ausschussmitglied, das daraufhin wegen offenkundiger Befangenheit ausgetauscht werden musste. »Fragen wir anders«, versuchte es der Ausschussvorsitzende, nachdem diese Kalamität ausgeräumt und wieder Ruhe eingekehrt war, »fragen wir, ob es denkbar ist, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte, zu deren Aufdeckung die geltenden und angewandten Bestimmungen unter Umständen nicht ausgereicht haben.« Auch hierzu traten sachverständige Techniker, Ingenieure, Hochschulprofessoren und Softwareentwickler in den Zeugenstand. Im Prinzip, urteilten diese, waren die in Anlage 1 zur Bundeswahlgeräteverordnung genannten Richtlinien nicht nur sinnvoll, sondern auch vollständig. Mit anderen Worten, sie ließen keine Lücke für Manipulationen jedweder Art. Denn schließlich hieße es ja in Punkt 2.1 ausdrücklich, dass ein Wahlgerät so zu konstruieren sei, dass eine Veränderung des technischen Aufbaus und bei rechnergesteuerten Geräten auch der installierten Software durch unbefugte Dritte nicht unbemerkt bleibt. Das sei in der Tat eine großartige Vorschrift, erklärte eine anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Informatik. Wenn man sie verwirkliche, stünde die grundsätzliche Zuverlässigkeit des Systems außer Frage. Heißt das, hakte der Ausschussvorsitzende nach, es ist technisch ausgeschlossen, dass bei den Bundestagswahlen vom Sonntag eine Manipulation im Spiel war? Der Experte sah indigniert drein. Das habe ich mit keinem Wort behauptet. Aber Sie haben gerade erklärt, dass das eine schöne Vorschrift ist. Genau, bloß die große Frage ist doch, wie man sie eigentlich umsetzt. In dieser Anlage zur Bundeswahlgeräteverordnung hat man sich eines linguistischen Tricks bedient, um ein unlösbares Problem als gelöst erscheinen zu lassen. Die gesamte Verordnung dient ja, kurz gesagt, nur einem einzigen Ziel, nämlich zu verhindern, dass Wahlen manipuliert werden, indem Wahlgeräte manipuliert werden. Und was finden wir, wenn wir all das juristische Wortgeklingel weglassen, im Kern dieses Dokuments? Die simple Vorschrift, dass ein Wahlgerät so zu bauen sei, dass man es eben nicht manipulieren könne. Fertig. Aber kein Wort dazu, wie man das bewerkstelligen soll. Was kein Wunder ist, man kann das nämlich nicht. Er warf die Verordnung mit einer verächtlichen Geste auf den Tisch des Hohen Hauses. Wissen Sie, woran mich das erinnert? An meinen 4-jährigen Sohn. Der hat neulich eine Wunscherfüllungsmaschine gezeichnet. Eine wunderschöne, ausgefeilte Zeichnung, die genau erklärt, wo der Einschaltknopf sitzt, wo man das Gehäuse öffnen kann, wie die Stromkabel laufen und so weiter. Aha, habe ich gesagt, das ist ja interessant. Und wie erfüllt dieses Gerät Wünsche? Worauf mein Sohn auf ein kleines Gebilde in der Mitte des Ganzen zeigt und erklärt, das macht das da hier. Das ist der Wunscherfüllungskristall. Der sendet Strahlen aus, die alle Wünsche erfüllen. So ähnlich, meine Damen und Herren, funktioniert diese Verordnung. Diese ernüchternde Einschätzung wollte man durch Anhörung eines Professors für Sicherheitstechnik gegenprüfen. In der Tat ist beim Einsatz derartiger Geräte, deren grundsätzliche technische Manipulierbarkeit nie mit endgültiger Sicherheit auszuschließen, meinte dieser umständlich, nicht ohne begleitende, nicht technische Maßnahmen auf alle Fälle. Und versuchte der Vorsitzende, die weitschweifigen Ausführungen des Sachverständigen auf eine klare Aussage zu reduzieren. Was haben wir unter solchen Maßnahmen zu verstehen? Der Sachverständige suchte offenkundig nach Worten, die simpel genug waren, um von einem Bundestagsabgeordneten verstanden zu werden, ohne dass deren Verwendung seinem eigenen Berufsethos entgegenstand. Nun, man könnte allgemein sagen, Maßnahmen organisatorischer Natur, Sicherheitsprotokolle, das Vier-Augen-Prinzip beispielsweise und so weiter. Der Vorsitzende wechselte fragende Blicke mit seinen Beisitzern. Die blieben dem Experten nicht verborgen. Sehen Sie, beeilte er sich nachzuschieben, es bleibt bei so einem Gerät eben nichts Materielles zurück, verstehen Sie. Die Löschbarkeit oder allgemein gesagt die Manipulierbarkeit von Daten, das sind nun einmal Grundmerkmale von Computern. Dafür baut man sie, um Daten zu manipulieren. Das ist eine Grundfunktion, die Sie nicht wegnehmen können. Das ist so ähnlich, wie scharf zu sein und zu schneiden Grundeigenschaften eines Messers sind. Oder wie ein Auto grundsätzlich der Fortbewegung dient. Wenn Sie verlangen würden, ein Auto zu bauen, das nicht der Fortbewegung dient, dann erhielten Sie eben kein Auto, sondern etwas anderes. Der Ausschussvorsitzende musterte den Mann prüfend, während er sich das Gesagte durch den Kopf gehen ließ. »Ich frage einmal anders herum«, setzte er erneut an, »hat man dadurch, dass man Computer für Wahlen benutzt, deren nicht nachweisbare Manipulierbarkeit ermöglicht?« Ein Strahlen erschien auf dem Antlitz des Sachverständigen, und er sagte begeistert, »Genau, das haben wir jetzt großartig formuliert.« Nach Abschluss der Anhörungen tagte der Wahlprüfungsausschuss in geheimer Sitzung, um über die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu beraten und zu einer Entscheidung zu kommen. Der schriftlich niedergelegte Beschluss argumentierte dahingehend, dass sich aufgrund der technischen Besonderheiten von Wahlgeräten, auch Wahlmaschinen oder Wahlcomputer genannt, Manipulation daran während der jüngsten Bundestagswahl zwar nicht beweisen ließen, man aufgrund der statistisch auffallend unwahrscheinlichen Ergebnisse aber davon ausgehen müsse, dass solche stattgefunden hatten. Der Wahlprüfungsausschuss schlug dem Bundestag deswegen vor, die Wahl für ungültig zu erklären. Der Bundestag folgte diesem Vorschlag mit großer Mehrheit.